Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei unserer der vorletzten Folge des Bond-Rankings. Denn wir besprechen heute zwar No Time to Die, das letzte Abenteuer von Daniel Craig, aber machen danach nochmal eine kleine Minisendung, wo wir das Finale machen mit dem Gesamtranking aller James-Bond-Filme, inklusive der Frage, was der beste Bond-Song ist, das beste Bond-Girl, der beste Bond-Bösewicht. Also eine kurze Folge wird danach noch kommen. Nun besprechen wir erstmal Keine Zeit zu sterben. Wir fangen an mit Musik und einem Titellied von Billie Eilish, No Time to Die. Ja, das ist sozusagen ihr Beitrag zum, ich weiß nicht, ob das Mumblecore ist, das weiß unser Techniker Jan ein bisschen besser, oder generell Flüster-ASMR-Musik, geschrieben von Hans Zimmer und ihr, so wie man es von Billie Eilish erwartet, leicht nuschelnd und zaghaft, so ein bisschen wie Adele Skyfall, nur mit etwas weniger Tempo. Den Score hat Hans Zimmer diesmal komponiert, erstmals, den Mann, den man jetzt für jeden Film anscheinend engagiert. Bemerkenswerterweise sind die besten Lead-Beiträge oder die besten Instrumentalbeiträge in dem Song vor allen Dingen die Zitate aus John Barrys Score von Her Majesty's Secret Service, die auch so ein bisschen mehr Melodie haben, womit natürlich angeklungen werden soll, dass diese Liebe, die Madeleine Swann und James Bond eint, eine eher tragische ist.
Also dieser Song hat natürlich, wie sagt man, gespaltene Reaktionen hervorgerufen, ne? Aber wie heute dann alles gespalten ist, überwiegend wohl Zustimmung und Anerkennung der Modernisierung, aber natürlich ist sie auch die Sängerin, Songschreiberin der Stunde, insofern war das nicht erstaunlich. Etwas zu junges Publikum, könnte man sagen, für die Bond-Filme. Song an sich finde ich recht gut, ist etwas schwächlich, du sagst ja zu Recht Adele, aber der Song hat mir atmosphärisch gefallen. Song von Billie Eilish hat mir auch atmosphärisch gefallen.
Was würdest du dem Score geben?
Ja, da muss man, man muss Song dann natürlich von Zimmer trennen. Also Zimmer ist ja immer bombastisch, nicht unpassend für Bond. Song 3,5, Score 3,5.
Gut, dann machen wir weiter mit dem Bösewicht. Hier gibt es gleich mehrere. Christoph Waltz als Blofeld, den kennen wir ja schon. Es gibt Rami Malek neu. Das war, man darf nicht vergessen, der Film wurde gedreht nach Bohemian Rhapsody. Dann gab es die Covid-Pause. Also ich glaube, es lagen tatsächlich mindestens 1,5 Jahre zwischen Drehabschluss und Veröffentlichung des Films im Jahr 2022. Das war seine erste große Rolle nach dem Oscar als Freddie Mercury in Bohemian Rhapsody. War erstmal toll zu hören, dass er den Bösewicht spielt. Ich finde ihn ein bisschen langweilig. Das Interessanteste an ihm ist wahrscheinlich noch die Tatsache, dass er alterslos zu sein scheint. Man sieht ihn ja ganz am Anfang im Intro, wie er auf die Familie von Madeleine Swann losgeht, und er trägt dann später, wenn sie schon eine erwachsene Frau ist, hat er immer noch dasselbe Alter. Das könnte irgendwie ein Kontinuitätsfehler sein. Ich finde es aber tatsächlich nicht uninteressant, sich zu fragen, wie das sein kann, dass so ein Mann sozusagen alterslos geblieben ist. Dann gibt es noch so eine Art Borat-Verschnitt, so einen etwas schusseligen Wissenschaftler, Walter Obuschef, der wahrscheinlich das Auffälligste an ihm ist, dass er selber halt, bevor er umgeballert wird, noch den Gruß erhält, es ist Zeit zu sterben, wird dann quasi ein etwas abgewandelter Filmtitel noch entgegengeworfen.
Ja, das ist eine schöne Pointe des Films. Der Titel war ja schon das Beste an dem Film, bevor die lange Pause kam. Der Film war ja schon längst fertig, war angekündigt, wurde dann verschoben, ich meine von Ende 2019 auf 2020. Dann war die längere Kinopause, die erst von, die dann ein Jahr später ungefähr wieder aufgehoben wurde, aber sehr vorsichtig. Und dann kam noch immer der Bond-Film nicht, und schließlich kam er dann endlich nach so langer Zeit. Und als man ihn längst erwartet, ja fast schon vergessen hatte, ne? Irgendwie war auch noch die der Postversand damit beschäftigt, der hatte irgendwie Aktien in dem Film und hatte sich schon darauf gefreut, dass Bond jetzt die Post bringt. Ne? Malik finde ich, also die Eröffnungssequenz ist eine sehr, sehr lange und brutale, aber auch eindrucksvolle. Und dann besteht der Film ja zum großen Teil aus Rückblenden und dieser grotesken Christoph Waltz-Einstellung, wo er als so eine Art Hannibal Lecter präsentiert wird. Also der Film scheint etwas überambitioniert zu sein und ist dann mit dem Ende ja geradezu schockierend.
Ich gebe Bösewicht-Kategorie eine 2,5.
Für beide?
Ja.
Oder alle Schurken zusammen? Ja,
also Waltz, man musste mit Blofeld natürlich irgendwie umgehen, weil er im letzten Film nicht gestorben ist. Und auch hier hatte er die Funktion, nochmal zu erklären, wie Spectre funktioniert, was ich eigentlich gar nicht mehr so interessant finde. Also Malek agiert ja allem anscheinend nach außerhalb dieser Truppe und ist eigentlich schon sozusagen der Neubeginn der Schurken. Es hätte Blofeld eigentlich gar nicht bedurft. Aber insgesamt finde ich beide, auch wenn Malek natürlich ein guter Schauspieler ist, 2,5.
Also Blofeld hat hier eine gewisse Lächerlichkeit so gebunden und gefesselt. Durchaus nicht das Dämonische von Hannibal Lecter. Malik find ich eine gelungene, sogar überraschende Besetzung in der Rolle. Also 2 für Waltz und 3,5 für Malik. Mhm.
Dann kommen wir jetzt zur dritten Kategorie, dem Bond Girl. Mal wieder spielt Vespa Lind eine große Rolle, gleich zu Beginn des Films. Es wird James Bond auch die Frage gestellt, kannst du Vespa vergeben für uns? Ne? Also dieser Schatten der Eva Green, der gestorbenen Eva Green in Casino Royale, auch schon mehr als 10 Jahre her, liegt noch immer in der Luft. Ich finde bei den Girls, es wird ja Ashanna Lynch eingeführt als neue 007-Figur. Und es gab auch die Überlegung, ob mit ihr vielleicht ein Spin-off gemacht wird, nach dem Tode der Figur von Daniel Craig, ob man erstmal, bevor man einen neuen Bond besetzt, sie erstmals, also es erstmal einen weiblichen 007 gibt. Es wurde extra Phoebe Waller-Bridge engagiert, um das Drehbuch so ein bisschen aufzupeppen. Das ist mir bei Ashanna Lynch, zumindest in den Interaktionen mit Craig oder mit M, nicht unbedingt aufgefallen. Ich weiß, ob das 007 Spin-off inzwischen vom Tisch ist, aber sofern es einen Beitrag Phoebe Waller-Bridges gibt, ist er für mich ein bisschen zu schwach. Kann diese Schlagabtäusche für diese Bekanntes hier nicht unbedingt erkennen. Vielmehr finde ich, jetzt mal über Madeleine Swann, Lea Seydoux können wir gerne noch reden, dass es eigentlich beste Bond-Girl Ana de Armas ist, die allen die Show stiehlt. Sie ist kurz auf Kuba zu sehen und schafft es doch in ihrem Auftritt, der vielleicht netto gesehen keine 6-7 Minuten beträgt, doch allen die Show zu stehlen. Also ich war extrem beeindruckt von der Frische, die sie hier eingebracht hat, von der Intelligenz und auch dieser Anmut, die sie über Bond zeigt. Fand ich schon auffallend, wie sehr sie doch irgendwie im Vergleich zu Lea Seydoux doch irgendwie so eine neue Art Typ da integriert hat, ne?
Bei der Kuba-Episode gebe ich dir recht, aber die ist natürlich sehr kurz. Ich glaube auch nicht, dass es sich tatsächlich um die neue 007 handelt. Also in dem Film ist sie die neue 007, aber das ist, glaube ich, nicht tragfähig oder kann die Zukunft nicht sein. Also zunehmend beschränkt es sich, und das ist möglicherweise der Witz von Phoebe Waller-Bridge, auf diese Wort- und Scheingefechte, die aber im Bereich des Spielerischen bleiben. Ne? Also die wirkliche Zukunft von James Bond oder von 007, muss man sagen, wird in diesem Film offenbar nicht gezeigt.
Also den Bond Girls gebe ich aufgrund des guten Inputs Ana de Armas immer noch eine 3,5.
Ja, das würde ich auch sagen. Und ja, möglicherweise ausbaufähig.
Ja, dann machen wir weiter mit der vierten Kategorie, der wahrscheinlich interessantesten, nicht nur diesem Film, sondern generell der Bond-Entwicklung. Also zunächst einmal ist ja mal auffällig, dass der Vorspann sich erstmals der Vorgeschichte, ich glaube erstmals, ich weiß nicht, der Vorgeschichte einer anderen Figur widmet, nämlich Madeleine Swann und nicht James Bonds. Danach geht es aber gleich mit James Bond weiter, und ich weiß nicht, ob Phoebe Waller-Bridge engagiert wurde, um Daniel Craig als Dino darzustellen. Das ist ja, ihr Job ist ja oft als Spin-Doktor oder generell bei Skripts halt irgendwie die Schwächen der Männer aufzudecken. Ich finde, das ist ja nicht unbedingt gelungen, weil James Bond doch relativ Herr der Lage bleibt, auch wenn er wieder zurück reaktiviert werden muss für diesen Job. Frage ist, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob es Phoebe Waller-Bridge gelingen wird, beim neuen Indiana Jones-Film, der erst im Juni kommt, so ein bisschen mehr Geschlechterspannung aufzubauen. Harrison Ford ist ja noch älter, ist dann auch mehr Dino als Daniel Craig. Ford wird ja 81 dieses Jahr. Gut, nun haben wir den Elefanten im Raum. James Bond stirbt, was mich ein bisschen geärgert hat, weil das ja voraussetzt, weil das nicht nur ein Kniefall der Produzenten vor Daniel Craig darstellt. Die akzeptieren, dass diese Timeline damit abgeschlossen sein muss und es niemanden geben kann, der als James Bond in seine Fußstapfen gibt. Aber es setzt ja voraus, dass James Bond eine Figur ist, die permanent neu besetzen kann. Und die Frage ist, wir nehmen die jetzt. Ne? Also sie brauchen ja wieder einen Geheimagenten, der James Bond heißt. Es ist ja angeblich kein Alias, also er heißt der James Bond. Und das alles ist ein bisschen krumm und das gibt keinen Sinn. Da ist auch die Frage, warum Felix Leiter denn unbedingt mitsterben muss. Ne? Er gibt ja James diesen schönen Satz mit James, es ist ein schönes Leben. Tragischer wäre es natürlich gewesen, wenn er nicht versucht hätte, Leiter zu retten, sondern ihn im sinkenden Schiff hätte zurücklassen müssen. Aber warum jetzt ein kompletter Personalabbau gemacht wird, das verstehe ich nicht.
Ja, und Bond hat ja offenkundig Zeit zu sterben in diesem Film, nimmt sich am Ende die Zeit. Und das ist ja etwas paradox. Und man weiß nicht, wie es nun geschrieben werden soll, ob er von den Toten aufersteht, ob er in Wahrheit gar nicht tot ist, ob es sich um eine Scharade handelt, ob tatsächlich eine vollkommen andere Figur kommt und sicher nicht die immer mal wieder genannten Matt Damon oder Brad Pitt, da besteht ja überhaupt keine Aussicht. Und man wird es sehen, es hat natürlich eine so große Spannung, dass man damit erwarten kann, dass jedes Einspielergebnis, und das von Keine Zeit zu sterben war schon gigantisch, dass jedes Einspielergebnis übertroffen werden könnte.
Ich finde es sehr interessant, man sieht Bond mit Tränen in den Augen. Er versucht ja, Safin, also Rami Malek, am Ende nochmal zu überzeugen, nicht auf ihn zu schießen, nicht zu schießen, sondern diese Zerstörungswaffe da, mit der er alles in Luft jagen kann, nicht zu benutzen. Ne? Es heißt ja, beide haben ihre Eltern verloren. Es geht also um den Kampf der Elternlosen. Also sowohl Bond, Safin, Madeleine Swann hat ja auch ihre Eltern verloren, ob man nicht Frieden finden kann, auch wenn der eine für den Tod der anderen verantwortlich ist. Es gibt so ein bisschen Indizien, die extrem viel darauf hinweisen, dass er das Zeitliche segnen wird. Ne? Man sieht es im letzten Blick, mit dem man Madeleine Swann ansieht, da ist sie in so einem sonnendurchfluteten Rahmen in ihrem Rettungsboot zu sehen. Er selber kriegt nochmal so eine Barrelgun Sequenz geschenkt, als er am Ende versucht, die Fabrik noch irgendwie zu verlassen. Da dreht er sich so mit seiner Pistole zur Kamera um. Das ist sozusagen so eine Verneigung nochmal vor der Titelsequenz. Da weiß man eigentlich schon, dass der Drops mit ihm gelutscht ist. Ne? Das wirkte für mich schon so ein bisschen wie, es ist die Parade der Insignien, die man ihm da nochmal zulässt. Ne? Er macht ja auch nochmal einen typischen Roger Moore-Spruch. Er jagt diesem einen Typen mit seinem schrägen Auge mittels dieser Urbombe nochmal irgendwie, lässt ihm das Auge im Kopf platzen und sagt, hab jemandem die Uhr gezeigt, das hat noch mal den Kopf verdreht. Das sind so ein bisschen noch mal so ein bisschen so ein Schaulaufen der klassischen Verhaltensweise und Accessoires, die James Bond hat. Er redet dann auch mit sich selbst, er führt einen Monolog, so jetzt geht's weiter, bereitet sich also selber einen Abschied, praktisch ein innerer Austausch mit sich selbst. Ich finde es ja toll, dass er am Ende, einer der letzten Menschen, mit denen man spricht, ist er dann Q, ne? Sein Quartiermeister Ben Whishaw. Das hat was von Jack Bauer, ne? Der hat am Ende seines letzten Auftrags auch mit Chloe noch mal gesprochen.
Ja, also eigentlich ein würdevoller Abschied, aber man weiß natürlich, dass es hier nicht enden kann. Wo befinden wir uns denn jetzt bei der James-Bond-Entwicklung? Ja, die muss man ja als 5 bezeichnen. Ne?
Ja. Ja,
erstmals als 5.
Ja, ich gebe eine 4,5. Mhm. Dann kommen wir jetzt zur Gesamtbewertung des James-Bond-Films. Das war eine relativ kurze Sendung, das geben wir zu. Aber ich muss darauf verweisen, wir haben erst im vergangenen Jahr über diesen Film gesprochen. Ich weiß nicht, welche Episode das war. Es war, glaube ich, der Jahresrückblick 2022. Da reden Arne Willander und ich sehr viel ausführlicher über diesen Film. Ich gebe No Time to Die 3 Sterne.
Ja, ich denke 2,5.
Gut, dann sind wir jetzt am Ende dieser Episode angelangt. Ich gebe zu, sie ist ein bisschen kürzer geworden. Ich hoffe, wir sind nicht zu schnell durchmarschiert. Das liegt natürlich auch daran, dass wir über diesen Film schon mal gesprochen haben. Das war, glaube ich, der Jahresrückblick 2021. Episodennummer fällt mir gerade nicht ein. Aber wir möchten euch bitten, das einfach nochmal anzuhören. Und da reden wir sehr, sehr ausführlich über den James Bond, der einfach vor uns weggestorben ist. Bis bald.
Bis demnächst.